Deutschlandfunk Kultur heute.
In Düsseldorf wurde gestern Abend der Theaterpreis Faust verliehen. Ob es nach mehreren schwierigen Jahren etwas zu feiern gab, das erfahren Sie gleich. Außerdem berichten wir von der Uraufführung einer Oper über den Ausnahmemathematiker Alan Turing, über Kunst, die sich mit Klassenfragen beschäftigt und über einen sensationellen Fund für die Philosophie. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Den Theatern läuft das Publikum weg, vielmehr es kommt nicht mehr zurück. Diese Klage war in den letzten Monaten oft zu hören. Zu selbstreferenziell, was da auf die Bühnen kommt, zu selten Klassiker, allgemeine Kulturmüdigkeit des Publikums. Ob diese Stimmung gestern Abend bei der 17. Verleihung des Theaterpreises Faust auch zu spüren war, als am Düsseldorfer Schauspielhaus die Preise dieses Jahr mit neuen Kategorien vergeben wurden, das weiß Dorothea Markus.
Ladies and Gentlemen and everyone in between, willkommen, bienvenue.
André Kaczmarzek gibt alles. In schwarzen Hotpants, Zylinder, brustfrei und glitzernd geschminkt, mischt der Starschauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus Elemente seiner Inszenierung Cabaret souverän mit der Moderation, hängt von der Decke, singt, spricht ironisch zwinkernd die Weltkrise und mögliche Weltflucht ins Theater an, lässt sich von knapp gekleideten Showgirls begleiten, die dekorativ tänzelnd schienenartige Goldskulpturen überreichen. In 12 Kategorien wurde entschieden. Neu hinzu kamen etwa der Genrespringer, weil Theater immer interdisziplinärer, grenzüberschreitender wird. Neu auch die Kategorie Ton und Medien, weil Video und Sound auf der Bühne immer größere Rollen spielen.
Vertrauen wir der Kraft des Theaters? Vertrauen wir der Kraft, die Welt anders zu spielen, als sie ist, um sie im Spiel als veränderbar zu zeigen?
Neben den großen Visionen, hier vorgetragen vom Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins Carsten Broster, wurden aber auch andere Entwicklungen des Theaters der letzten Jahre gefeiert. Etwa von Raffaele Giovanola, die für ihre Choreografie Sphinx am Staatstheater Mainz den Faust-Tanz erhielt. Auch mehr Teamarbeit und Diversität sollen nun mit dem Theaterpreis Faust gefördert werden. Und sehr schön drückte dies die Preisträgerin Junges Theater Lisbeth Kolthoff aus, geehrt für ihre Inszenierung Miroloy am Jungen DT Berlin.
Für mich ist es wichtig, dass wir die Stimme hören von alt, von jung, von verschiedenen Herkünften, von Männer, Frauen und allen dazwischen.
Etwa die gebürtige schwarze Brasilianerin Adriana Braga Peretzky, die in der Kategorie Kostüm für den Molière von Frank Castorf am Schauspiel Köln geehrt wurde.
Es ist einfach für jemand wie mich nicht einfach und nicht selbstverständlich.
Neu hinzu kam auch der Preis Darsteller in Theater für junges Publikum. Und da war der Gewinner Aydin Jalali vom Schauspiel Leipzig der Einzige, der politisch aus der Reihe sprang, über die Frauenproteste im Iran sprach und die deutsche Unfähigkeit, ihnen angemessene Hilfe zu leisten, auch in Theatern.
Ich finde, auf unsere großen Worte auf der Bühne müssen jetzt große Taten folgen. Und wir stehen jetzt vor der Wahl, uns entweder weiterhin mit unserer kritischen Kunst hier in unseren Theaterhäusern zu verstecken und somit quasi zuzusehen, wie Menschen, die für unsere Grundsätze auf die Straße gehen, erschossen werden. Oder wir trauen uns endlich einmal aus unserer kleinen Bubble hier raus und organisieren deutschlandweit kreative, medienwirksame Protestaktionen, um mehr Druck auf die deutschen Medien und PolitikerInnen auszuüben, damit diese feministische Revolution nicht nur im Iran und in Kurdistan weiterlebt, sondern hoffentlich vielleicht schon bald die gesamte Welt erfasst.
Danach herrschte erst einmal Stille. Auch bei Lina Beckmann, die als beste Darstellerin in Richard III. Am Hamburger Schauspielhaus gekürt wurde. Ein kleineres Haus dagegen, das Opernhaus Halle, erhielt den neuen Perspektivpreis der Länder für die fast vergessene politische Oper Manru, in der es um einen ethnischen Konflikt zweier Nachbardörfer geht, flankiert mit einem engagierten Diskursprogramm über Rassismus, weit in die Stadtgesellschaft, Jugendhäuser und Universität von Halle getragen. Und dann kam noch der letzte Preis an die Reihe, der für das Lebenswerk und die pure Feier der Kunst als Überlebensmittel, verliehen an den großen 88-jährigen Regisseur, Bühnenbildner, Maler Achim Freier, der vital auf die Bühne hüpfte und universelle letzte Worte sprach. Vielleicht ist das Theater und auch seine Preisverleihungen ja doch nicht in der Krise.
Kunst ist Kampf, ist Müssen, ist Lieben. Wir sind Avantgarde, wir werden das Morgen sein. Ich wünsche uns tolles Theater voller alter, neuer Bildwelten, voll Wahrhaftigkeit für Frieden in uns und auf unserer geschundenen Erde.
Gestern Abend wurde in Düsseldorf der Theaterpreis Faust verliehen. Dorothea Markus war für uns dabei. Zu den Bühnensparten, die sich besonders um ein Nachwuchspublikum bemühen müssen, gehört sicher die Oper. Das gelingt bisweilen mit Regietheater, oft aber besser mit zeitgenössischen Stoffen. Der Komponist Anno Schreyer hat durchaus ein Gespür für sowas. Dazu komponiert er Musik, die zwar modern, aber auch sinnlich klingt. Sein neuestes Stück stellt den britischen Mathematiker Alan Turing in den Mittelpunkt, der im Zweiten Weltkrieg maßgeblich für die Entschlüsselung des deutschen Enigma-Codes verantwortlich war, der aber wegen seiner Homosexualität in den 1950er Jahren verurteilt wurde und sich kurz darauf das Leben nahm. Turing, so der Titel der Oper, wurde gestern am Staatstheater Nürnberg uraufgeführt, inszeniert von Intendant Jens Daniel Herzog. Jörn Florian Fuchs war für uns bei der Uraufführung dabei. Herr Fuchs, ist denn diese Schreyer-Oper wirklich für alle zugänglich?
Das würde ich so sagen, und ich nehme auch den Publikumsjubel vorweg, der war ungebrochen und wirklich überwältigend groß. Das ist ein Stück, das es den Zuschauern, den Zuhörern, Hörerinnen sehr, sehr leicht macht. Die Geschichte ist nachvollziehbar, die Musik ist sehr eingängig, das Ganze ist gut durchhörbar und es ist so mit einer Stunde 45 netto Spielzeit plus Pause dann auch eben im zeitlichen Rahmen.
Was ist denn an diesem Stoff, den manche ja vielleicht von der Verfilmung mit Benedict Cumberbatch auch noch im Kopf haben, was ist daran so aktuell, dass man 2022 eine Oper über Turing schreiben muss?
Eigentlich gar nichts. Das wäre mein Haupteinwand bei dem Ganzen. Diese Frage stellte ich mir am Anfang schon des Abends und dann zunehmend und jetzt am Schluss dann nochmal. Es gibt einen Aspekt im Libretto von Georg Holzer, der sehr interessant ist, nämlich eine neue Figur, nämlich Madame Key oder KI, die künstliche Intelligenz hier in weiblicher Form, die immer wieder mal auftritt und ein bisschen ins Geschehen hineingeht oder es auch kommentiert. Und am Ende die Frage stellt, beziehungsweise die Frage, die stellt ihr Turing, ob nämlich die künstliche Intelligenz vielleicht dem Menschen überlegen sein wird und ob das gut ist. Das bleibt offen und das ist so ein kleiner philosophischer Exkurs am Schluss, dass der Mensch eben nicht mehr denken muss, was schon ein Problem ist, wie es diese Oper immer wieder behauptet. Das ist interessant. Ansonsten ist es weitestgehend an den biografischen Stationen orientiert von Turing mit eben den erwähnten Problemen als Homosexueller in der damaligen Zeit mit der Hormontherapie. Dann bekommt er so einen Fettshoot übergestülpt, weil er hat ja auch biografisch nachgewiesen, stimmt ja auch, hat ja sehr zugenommen durch diese Hormontherapie, die ja eigentlich die Libido unterdrücken sollte. Nur wir kennen das alles und die Frage ist eben, ob diese Thematik und diese Figur in unserer Zeit jetzt wirklich so ein brennendes Thema ist. Und da würde ich sagen, eigentlich nicht. Und das bezieht sich auch auf die Musik von Anno Schreyer. Wer John Adams kennt, der hört, dass Herr Schreyer viel John Adams gehört hat und verarbeitet hat. Sehr maschinell, sehr heftig und hektisch geht das zu, mit immer wieder dann sehr schön lyrischen Ausbrüchen. Dies ist ein kleiner Eindruck, ein bisschen Musik, ein bisschen Chor und dann Churchill, der singt in diesem Stück nämlich auch.
Ein singender Churchill, Herr Fuchs, ich bilde mir aber auch ein, so doch was Maschinenartiges in der Musik zu hören. Wie wurde das auf der Bühne visuell umgesetzt? Ich meine, es geht ja letztendlich auch um Maschinen, um die Enigma entcoden.
Genau, es gibt auch so Zwischenspiele im Übrigen in dieser Oper, die nennt der Komponist selber so Turing-Maschinen. Und das klingt auch übrigens wie John Adams, der bekannt ist für diese wunderbaren farbigen Zwischenspiele, das noch dazu. Inszeniert Jens Daniel Herzog hat das Ganze wirklich auf eine stupende Art und Weise. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben einen riesigen Kopf, eigentlich einen Proszeniumskopf, könnte man sagen. Ganz vorne nämlich, also als Schablone, hinten nochmal einen Kopf und überhaupt wird mit dieser Metapher des Kopfes, der sich dehnt, der sich streckt, der wieder zusammenschrumpft, der beleuchtet wird, viel gearbeitet. Einmal bricht auch die halbe Bühnenwand hinten in Kopfform zusammen über Turing selber. Ist eine Inszenierung, die sehr wirklich auf die szenischen Wechsel setzt, auf Tempo und die aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Guido Johannes Rumstadt hat das auch sehr gut musikalisch in Szene gesetzt und wir haben schon gehört, gerade Nikolai Kanolski als Churchill. Zu erwähnen ist auch Martin Platz, natürlich in der Titelpartie, der das sehr gut gemacht hat. Eine Ensembleleistung war, das war spitzenmäßig. Wie gesagt, grundsätzlich stellt sich die Frage, why?
Brauchen wir das? Sagt Jörn Florian Fuchs über Turing, eine neue Oper von Anno Schreier und seinem Librettisten Georg Holzer, uraufgeführt gestern am Nürnberger Staatstheater. Was die Wirklichkeit ist, das lässt sich heute im digitalen Zeitalter vielleicht schwerer sagen als vor 500 Jahren, als die Wissenschaften gerade erst den Anspruch anmeldeten, die Welt zu erklären. Dazwischen, um 1800, hat es einer versucht, der zu den wichtigsten Denkern der Philosophiegeschichte gehört und auch zu denen, dessen Theorien folgenreich waren. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in Jena zuerst im Ruhm gekommen, in Berlin dann später eine Berühmtheit. Im Gegensatz zu seinem etwas jüngeren Zeitgenossen Schopenhauer kein begnadeter Stilist und Rhetoriker. Karl Rosenkranz, Schüler Hegels und auch sein erster Biograf, seufzte, in was für ein Labyrinth ich geraten bin. Und vielleicht wird das Labyrinth jetzt noch größer, vielleicht, wer weiß, auch transparenter, denn der Hegel-Experte Klaus Viehweg von der Universität Jena hat in München 5 Kartons mit Manuskripten des Philosophen gefunden. Ich habe Klaus Viehweg gefragt, sind Sie da auch in ein Labyrinth geraten?
Allerdings, das ist also auch eine große Herausforderung, ein schöner Fund, der aber dann den Zwang der Edition nach sich zieht.
Wie sind Sie denn eigentlich auf diese Mitschriften gestoßen?
Also einen Hinweis bekam ich nach der Publikation meiner Hegel-Biografie von einem Leser aus Bonn. Er schickte mir einen Aufsatz, der enthält einen Hinweis auf Hegel-Papiere in dieser Diözesanbibliothek München-Freising. Und dort konnte ich dann in diesem Jahr diese Mitschriften von Hegels Vorlesung finden.
Aus welcher Zeit stammen die Manuskripte denn überhaupt? Und was können Sie ergänzen in Hegels Denken?
Die Mitschriften stammen zumeist aus Hegels Heidelberger Zeit von 1816 bis 1818. Und die Mitschriften von Vorlesungen Hegels sind deshalb wichtig, da einige Teile seines philosophischen Systems nur durch solche Mitschriften seiner Hörer oder Schüler eben überliefert sind. Also so kommt solchen Mitschriften erhebliche Bedeutung für die philosophische Forschung zu.
Ja, Sie haben ja diesen Fund mit der Entdeckung einer unbekannten Mozart-Partitur verglichen. Vielleicht können Sie das noch mal genauer erklären.
Solche Funde in Archiven oder auf unbekannten Dachböden, wo das ja auch manchmal stattfindet, haben natürlich eine besondere Faszination, da das Werk vieler Künstler oder hier Denker nicht immer vollständig überliefert ist und mit solchen Funden eben bestimmte Lücken geschlossen werden können. Und ich habe das mal locker verglichen mit einer Mozart-Partitur oder ein Gemälde von Leonardo oder sowas. In der Philosophie kann man solche Funde mit diesen kunstgeschichtlichen Sensationen vergleichen.
Ich finde diesen Vergleich eigentlich auch deswegen ganz schön, weil für Sie ist Hegel ja auch der Philosoph der Freiheit. Das ist auch der Untertitel Ihrer Biografie über ihn. Jetzt ist gerade die Freiheit ein Begriff, der mitten ins Zentrum gesellschaftspolitischer Debatten der Gegenwart wieder doch sehr stark gerückt ist. Was kann uns denn Hegel dazu heute sagen?
Ich lese Hegel als einen modernen Freiheitsdenker, der also direkt etwas zu unserer heutigen Situation sagen kann. Insofern Freiheit und Vernunft im Zentrum seines Denkens stehen. Und zwar insbesondere der Zusammenhang von Freiheit und Vernunft, dass Freiheit nicht nur so gedacht wird, dass ich tun kann, was ich möchte, sondern eine bestimmte Handlung kann nur als frei beschrieben werden, die eben durchdacht ist, die vernünftig ist und nicht einfach ein bloßes Tun, was ich so gerade möchte. Das ist natürlich jetzt sehr knapp formuliert, aber darin liegt natürlich ein wesentliches Moment von Hegels Freiheitsverständnis, das ich für höchst aktuell halte. Jetzt. Dazu kommt natürlich noch Hegel als, wie ich es nenne, weltbürgerlicher Denker, der also gegen jeglichen Nationalismus, gegen Rassismus, gegen Kolonialismus mit seinem zentralen Gedanken der Anerkennung steht oder in heutiger politischer Sprache Prinzip der Antidiskriminierung.
Ja, in dem Zusammenhang ist doch vielleicht auch interessant, von wann diese Manuskriptseiten stammen. Sie haben ja eben gesagt, ab 1816, also das ist ja dann auch schon die Zeit der Restauration. Erhoffen Sie sich da vielleicht auch noch mehr Einblick in den Hegelschen Freiheitsbegriff?
Ja, Sie haben vorhin dankenswerterweise Karl Rosenkranz, den ersten Hegel-Biografen, erwähnt und der eben Hegel als einen antirestaurativen Denker beschrieben hat, der also gegen die Bestrebungen der Restauration mit seiner Philosophie aufgetreten ist. Und da könnten, mit aller Vorsicht, da wir ja die Papiere noch nicht in der Ganzheit gesichtet haben, könnten da auch noch weitere wertvolle Hinweise zu finden sein.
Hegel-Biograf Klaus Viehweg, Professor für Philosophie in Jena, über den Fund von 4000 Seiten Hegel-Mitschriften in München. Kunst und Geld gehören zusammen. Das muss man zwangsläufig denken, wenn man die Preise am Kunstmarkt beobachtet. Das hängt aber auch mit der glitzernden Aura zusammen, die vom Kunstbetrieb ausgeht. Unsichtbar bleiben dabei die vielen Künstlerinnen und Künstler, die am Rande des Existenzminimums leben. Auch die Künstlerinnen, die Kinder haben und deswegen weniger flexibel sind. Und wer aus einem kunstfernen Milieu kommt, nicht die richtigen Leute kennt oder wem schlicht und einfach das Geld für Material fehlt, der wird gar nicht erst wahrgenommen. Die Berlinische Galerie hat zusammen mit der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst diese Klassenfragen nun zum Thema einer Ausstellung gemacht. Carsten Probst hat sich das angeschaut.
Zunächst einmal einige handfeste Beispiele aus der jüngsten Corona-Zeit. Bewerbungsschreiben, die KünstlerInnen für die Corona-Hilfen verfasst haben und in denen sie ihre wirtschaftliche Situation darlegen mussten, offenbaren das alltägliche Elend. Anonymisiert an eine Wand der Berlinischen Galerie geklebt, liest man dort von Grundsicherung und Altersarmut, Einkünften zwischen 500 und 1200 Euro monatlich. Einnahmen durch die wenigen Bilderverkäufe sind weggebrochen, die kleinen Nebenjobs vielfach ebenso. Die Berlinische Galerie steuert historische Beispiele aus der eigenen Sammlung bei. Einen Brief der Dadaistin Hannah Höch zum Beispiel aus den 1940er Jahren, in dem sie ebenfalls ihre prekäre finanzielle Situation darlegt. Ein Gemälde des rumänischen Malers Arthur Segal aus dem Jahr 1921 zeigt nach Art einer Graphic Novel den typischen Lebenslauf eines Künstlers, der in Armut und ohne Anerkennung vor sich hin malt, dann einsam stirbt, und plötzlich werden seine Bilder zu Höchstpreisen gehandelt. Künstlerischen Idealismus nennen das heute noch manche. Im Fachjargon heißt es lakonisch Hope Labor, Hoffnungsarbeit. Jene still erduldende, perfektionistische Selbstausbeutung, die bis zum Ende auf eine Verbesserung der eigenen Situation hofft. Doch bei den Klassenfragen geht es nicht nur um Geld, um Ausstellungshonorare, Altersvorsorge oder erschwingliche Ateliers. Wer die falschen Schuhe oder das falsche Outfit trägt, von zu Hause aus kaum Zugang zur akademisch verbrämten Fachsprache im Kunstbetrieb hat, der setzt sich in der Dauerkonkurrenz des Kunstbetriebes schnell den diskriminierenden Blicken aus, sagt Frauke Bogasch, eine der 5 Kuratorinnen dieses bemerkenswerten Projektes. Ein Künstler, der kein Englisch spricht, ist kein Künstler, schrieb vor 30 Jahren spöttisch der Künstler im Laden Stilinovic auf ein großes rosa Tuch. Ein Künstler, der keine Finanzierung bekommt, ist kein Künstler, heißt es nun auf einem ebensolchen großen rosa Tuch, das hoch an der Decke über der Berliner Ausstellung aufgespannt ist, beschriftet vom rumänischen Künstler Vlad Bratianu. Viele der hier gezeigten Arbeiten stellen die trübe, antwortlose Lebensarbeit betroffener KünstlerInnen schnörkellos direkt aus. Annalena Wenzel sammelt Abfälle aus Kunststoff, deren ursprüngliche Funktion kaum mehr zu erahnen ist, und holt sie, in der Tradition von Hanna Höch, direkt ins Museum, in die Berlinische Galerie, wo sie nun wundersam sich in Kunst verwandeln sollen. Franziska Lisa König platziert Umhänge und Tücher auf großen Gestellen quer durch den Raum, die an ihre postjugoslawische Herkunft erinnern, deren Bedeutung im Kunstkontext aber von völlig anderen Deutungen überschrieben wird, um als Kunst gelten zu können. Berlin ist ein Schmelztiegel der Künstlerbiografien und der verlorenen Hoffnungen. Und bei angeblich über 10.000 angesiedelten KünstlerInnen aus aller Welt finden sich auch bekannte, vermeintlich arrivierte Namen unter den Gehinderten. Wie Gabriele Stötzer, deren Fanta-Kleid aus lauter Getränkeblechdosen gerade auf jene Dinge verweist, die man in der DDR eigentlich nie hatte. Das Beispiel Stötzers zeigt, dass auch die geografische Herkunft ein Hindernis sein kann und sich direkt auf die Bewertung von Kunst auswirkt. Klassenfragen sind auch Klassifizierungsfragen. KünstlerInnen aus der DDR können unter den Bedingungen des westdeutschen Kunstbetriebes ein Lied davon singen. Dass diese Klassenfragen überhaupt so direkt und ungeschönt in einem Museum wie der Berlinischen Galerie verhandelt werden, ist einer ganz speziellen Kooperation zu verdanken. Die neue Gesellschaft für bildende Kunst, ein basisdemokratisch organisiertes Ausstellungshaus, musste nach dem Auslaufen ihres langjährigen Mietvertrages ihr Quartier in Berlin-Kreuzberg aufgeben und fragte dann bei der Berlinischen Galerie um Räume für diese Ausstellung nach. Das Ergebnis ist einzigartig in der deutschen Museumslandschaft und verhilft einer schamhaft beschwiegenen Thematik zu ungekannter Sichtbarkeit. Echtes Self-Empowerment im Museum also, dringend zur Nachahmung empfohlen.
Carsten Probst über die Ausstellung Klassenfragen in der Berlinischen Galerie. Wenn Sie häufiger diese Sendung hören, dann sind Sie mit der gerade gehörten Form der Kritik möglicherweise vertraut. Und auch wenn wir uns nicht selbst abschaffen wollen, stellen wir jetzt die Frage: Braucht man das eigentlich? Das haben sich vergangenes und dieses Wochenende in Bonn und Berlin auch rund 90 Künstler, Kulturwissenschaftler und Kritiker gefragt. Wie steht es um die Zukunft der Kritik, wenn heute eigentlich jeder alles bewertet? Cornelius Wüllenkämper hat bei den Diskussionen zugehört.
Kritiker brauchen nicht nur einen fachlichen Überblick und ein gewisses Sprachgefühl. Wichtig ist auch ein gutes Maß an Idealismus, um auf einem ebenso umkämpften wie in weiten Teilen sehr schlecht bezahlten Markt zu bestehen. Gleich zu Beginn des sechstägigen Kongresses stand diese ernüchternde Diagnose. Zudem müsse Kunstkritik heute nicht mehr allein künstlerisch-ästhetische Kriterien berücksichtigen, sondern auch den Kontext des Werks betrachten, so der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich.
Wir haben ja eine Rückkehr von Kriterien auf einmal, gerade in dem jetzt vieles, was uns heute angeboten wird, ja auch den Anspruch hat, eben nicht nur in der Kunstwelt eine Rolle zu spielen. Also müssen wir ja auch fragen, ist das jetzt eine Arbeit, die irgendwie Stellung nimmt zu herrschenden Diskursen? Hätte man sie ökologischer machen können, wäre sie dann besser geworden? Insofern müssen auch diejenigen, die sich als KritikerInnen begreifen, zumindest versuchen, da einige dieser neu hinzugekommenen Kriterien auch so drauf zu haben und dazu Urteile abgeben zu können.
Die Multidimensionalität ist nur ein Teil eines massiven Umbruchs. Die Sichtbarkeit von Kritik hänge nicht mehr am Expertentum, sondern folge der Logik von Algorithmen, hieß es etwa auf dem Panel das Urteil der Masse versus das Urteil der Experten. Kunstkritik im Netz ähnele immer mehr Bestsellerlisten oder Hitparaden und auch der Kunstbegriff als solcher stehe zur Disposition. Die Kunsthistorikerin Julia Grosse rief dazu auf, die elitäre Kunstkritik der Experten nicht gegen die Kritikermasse im Netz auszuspielen.
Wenn es bestimmte Influencer sagen, das ist total super, das ist total wichtig und ich sag mal, das klassische Feld sich im Grab umdreht. Also ich glaube, es ist schon eine Toleranz von uns gefragt auch, auch Sachen zu respektieren, ohne dass man dann sagt, es ist alles gleich. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern eher eine größere Toleranz, also Toleranz im Kontext von Meinungen halt, ne? Und dass man halt sagt, we agree to disagree.
Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz beschäftigt sich mit dem Einfluss der Digitalisierung auf die Literaturproduktion und Rezeption. Glanz ist überzeugt, dass die etablierte Literaturkritik auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen kann um literarische Texte zu kontextualisieren.
Um das aber tun zu können an den Orten, wo die Menschen sind, muss Kritik lernen, sich auf die sozialen Medien einzulassen, ganz klar, aber auch auf die dort verwendeten Codes. Und das sind eben aktuell vor allem Parodien, das sind Memes, das sind in Bildern umgesetzte Analysen von Inhalten und so weiter. Das bedeutet, man muss sich damit auseinandersetzen und dann kann man mit den etablierten und gut funktionierenden Werkzeugen von Kritik da reingehen.
Glanz berichtete von einer neuen Videogattung auf Plattformen wie TikTok, Snapchat oder BeReal, bei der Menschen ihre Mimik bei der Rezeption eines Textes filmen und damit, so Glanz, eine neue Art der parodierenden Kritik erschaffen hätten. Häppchenweise und zielgruppengerecht verabreichtes Prosuming anstelle von Kritik von oben? 150 Millionen Klicks können wohl nicht irren. Rüdiger Suchsland, Filmregisseur und Kritiker unter anderem für das Deutschlandradio, verteidigte dagegen den elitären Anspruch einer Kritik, die sich selbst als Kunstform versteht.
Man muss, glaube ich, hier eher in einer Debatte, wo heute gerne alles Elitäre in Frage gestellt wird, alle Privilegien in Frage gestellt werden, vielleicht schon sagen, naja, es gehört halt dazu, auch mal zuzuhören, sich auf etwas einzulassen, was eine Zumutung ist, was nicht einfach ist, was nicht gefällig ist, schon gar kein Spektakel ist. Man kann da einen Gewinn draus ziehen, aber das muss man den elitären Kritikern halt glauben erstmal.
Für die Autorin und Netzkritikerin Lynn Miklitz ist der literarische Text ein Geschenk und die klassische Literaturkritik, die Rezension, eine Dankesgeste dafür. Über Geschriebenes muss letzten Endes eben auch geschrieben werden. Denn nur wer selbst einmal um eine Formulierung gerungen hat, kann die der anderen kritisieren. Am Ende stand zumindest eine wichtige Erkenntnis eines mit über 90 Teilnehmern und Teilnehmerinnen personell und thematisch deutlich überfrachteten Kongresses. Solange über die Krise der Kritik diskutiert wird, ist die Kritik sehr lebendig.
Cornelius Wöhlenkemper über den Kongress »Die Zukunft der Kritik«. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg zunächst ein weiteres Lob auf eine Schriftstellerin, die dieses Jahr mehrfach ausgezeichnet wurde.
Ja, und zwar die Schriftstellerin und Schauspielerin Emine Sefgi Özdamar. Anfang November wurde ihr ja bereits der Büchnerpreis verliehen. Heute nun erhielt die 76-Jährige aus der Hand von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Schillerpreis. Özdamar ist in der Türkei geboren und floh in den 70er Jahren vor der Diktatur in ihrem Heimatland. Auch, weil sie sich ihrer Sprache beraubt fühlte.
Und dann plötzlich all diese Wörter, die für deine Entwicklung, ne, dir sehr geholfen haben, die wurden plötzlich von den Machthabern Feind erklärt. Also, weil die Macht kommt und als erstes macht dir deine Sprache kaputt.
Emine Sefgi Özdamar fand in Deutschland nicht nur ihre Sprache wieder, sondern auch ihre Ausdruckskraft auf der Bühne. Sie spielte unter anderem unter Klaus Peymann und Thomas Langhoff. In den letzten Jahren ist sie aber vor allem als Autorin bekannt geworden. Die deutsche Sprache habe sie zu ihrer Sprache als Künstlerin gemacht, so der Bundespräsident heute in seiner Laudatio zum Schillerpreis. Und dieser ist mit 20.000 Euro dotiert. Exakt die Hälfte, nämlich 10.000 Euro, hat der Schauspieler Johannes Hegemann erhalten. Er wurde heute mit dem Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen ausgezeichnet. Der 25-Jährige, in Jena geboren und in Zürich aufgewachsen, ist seit der Spielzeit 2020/21 Ensemblemitglied am Thalia-Theater. In der Laudatio hieß es unter anderem, dass er einen ganz neuen Blick auf die Präsenz eines Menschen auf der Bühne entfalte. Zu sehen ist Johannes Hegemann aktuell unter anderem in dem Sibylle Berg-Stück Grime Brainfuck. Der Boy-Gobert-Preis erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia-Theaters, Boy-Gobert eben. Bisherige Preisträger waren unter anderem Ulrich Tukur, Martin Wuttke und Susanne Wolf. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so endet auch die Zeit von Kaunas, der zweitgrößten litauischen Stadt, als Kulturhauptstadt 2022. Zum Abschluss gab es eine aufwendig gestaltete Show unter dem Titel The Contract. Damit sollte im Kulturhauptstadtjahr eine neue, verbindende und identitätsstiftende Legende für die 300.000 Einwohner in dem EU-Land geschaffen werden. Natürlich in der Stadt Kaunas. Mit der Initiative Culture Ukraine unterstützt Kaunas übrigens auch Kulturschaffende und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.
Susanne Lurweg mit den Kulturmeldungen. In Shanghai protestieren die Menschen gegen die Corona-Politik des chinesischen Regimes. Ein Thema in den Informationen am Abend mit Jochen Fischer nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.